Sei Podcast Deutschland.
Herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer. Heute geht es um Platon und die Werte der Ökonomie im griechischen Denken. Dazu möchten wir einen Vortrag von George Bebedelis dokumentieren, der in den Artikeln der Sprache des Herzens veröffentlicht wurde, und zwar im Februar, im März und im Juli 2023. Der Sprecher ist Bodo Grimm. Wir legen diese Stunde Bhagavan Sri Satya Sai Baba in Demut und Dankbarkeit zu Füßen. Einführung.
Ökonomie wird definiert als eine Gruppe menschlicher und sozialer Aktivitäten und Institutionen, die sich auf Produktion, Verteilung, Austausch und Verbrauch von materiellen Gütern und Dienstleistungen bezieht. Ihr Ziel ist, für die materiellen Wünsche und Bedürfnisse der Menschen zu sorgen, sodass das Wohlergehen der Gesellschaft gesichert ist. Infolgedessen wird die Wissenschaft der Ökonomie als materielle Wissenschaft betrachtet, die nicht direkt mit höheren und edleren Lebenszielen verbunden ist. Der Zweck dieses Papiers ist es, eine innere Dimension dieser fundamentalen sozialen Wissenschaft vorzustellen und ihren Bezug zur Spiritualität und den menschlichen Werten herauszuarbeiten, im Wesentlichen unter Zuhilfenahme der alten griechischen Philosophie. Bhagavan Baba hat in seiner Segensansprache zur 25. Versammlung des Sri Satya Sai Institute of Higher Learning am 22. November eine schöne Geschichte über den berühmten Telugu-Poeten des 16. Jahrhunderts, Tenali Ramakrishna, erzählt. Als Pointe dieser Geschichte hob er hervor: Die Menschen lesen heute viele Bücher, ohne dass sie die wahre Bedeutung der Wörter kennen. Aber in den alten Zeiten kannten die Leute diese Bedeutung von jedem Wort, das sie studierten. Jemand, der die Bedeutung von jeder Silbe, jedem Wort und jedem Satz kennt, ist ein wahrer Poet. Sogar die Lehrer heute lehren nur die weltliche Bedeutung der Wörter, aber keiner lehrt ihre moralische und ethische und spirituelle Bedeutung. Es ist die Verantwortung der Lehrer, das Wissen zu sehen, welches zu den moralischen, ethischen und spirituellen Prinzipien gehört. Das ist wahre Erziehung. Diesem Rat Bhagavans folgend möchte ich beginnen, indem ich die Etymologie des Wortes Ökonomie erläutere, das aus dem Griechischen kommt. Das griechische Wort Oikonomia ist ein zusammengesetztes Wort, abgeleitet aus Oikos, Haus, und Nomos, Gesetz. Das Wort Nomos ist vom Verb Nemein abgeleitet, welches ursprünglich verteilen bedeutet. Die Verteilung von Gütern, Dienstleistungen, Verantwortlichkeiten und Pflichten ist die Hauptaufgabe eines Herrschers. Deshalb hat das Wort außerdem die Bedeutung vom Managen und Verwalten. Also ist die ursprüngliche Bedeutung des Wortes Ökonomie Verwaltung des Haushalts. Jedoch hat das Wort Oikos im Griechischen auch öfter eine breitere Bedeutung wie Gesellschaft, Nation oder Vaterland. In diesem weiteren Sinn also schließt Ökonomie auch einen Kanon von Regeln und Gesetzen und Werten ein, durch die eine richtige Verwaltung der Gesellschaft sichergestellt wird. Im Lateinischen ist das Wort für Gesetz Moris, wovon das Wort Moral abgeleitet ist. Von daher kann das Wort Ökonomie, das heißt Oikos, und Nomos auch übersetzt werden als Moralität in der Gesellschaft. In diesem Zusammenhang gesehen sollte Ökonomie also nicht nur auf Geld und materielle Güter bezogen werden, sondern in der Hauptsache auf Gesetz und Moralität. Lasst uns hier daran erinnern, was Bhagavan Baba uns oft ins Gedächtnis ruft.
Geld kommt und geht, Moral kommt und wächst.
Er betont auch, dass wir beachten sollen,
Furcht vor der Sünde, Moral in der Gesellschaft und Liebe zu Gott. Individuelle und soziale Ökonomie.
Im Licht der obigen Analyse ist Ökonomie direkt mit Gerechtigkeit und Moral verbunden. Also ist es sehr wichtig, gründlich dem Begriff der Gerechtigkeit nachzugehen. Zu diesem Zweck möchte ich in die alte griechische Philosophie zurückgehen und einige wichtige Aspekte aus der Lehre Platons vorbringen, der untrennbar mit seinem geliebten Lehrer Sokrates verbunden ist. Sokrates hat nichts aufgeschrieben und seine Lehre ist in den Dialogen zu finden, die von seinem hervorragenden Schüler Platon aufgeschrieben worden sind. In all seinen Dialogen spricht Sokrates. Platon erwähnt seinen eigenen Namen nirgends, was eine tiefe Demut und Hingabe zu seinem geliebten Guru zeigt. Der verehrte Lehrer verdient diese Liebe nicht nur wegen seiner weisen Lehre, sondern am meisten und hauptsächlich wegen seines persönlichen Beispiels. Swami hat uns diesen großartigen Spruch gegeben:
Zuerst sei, dann tu, dann sprich.
Sokrates war ein göttlicher Guru, der schließlich sein Leben opferte, um seinen Worten, seiner Liebe zu der Wahrheit, Güte und Schönheit treu zu bleiben. Als Hauptquelle für die Lehre von Sokrates über die Gerechtigkeit werden wir den berühmten Dialog Platons Republik nehmen, der etwa um 375 vor Christus geschrieben wurde. Das Hauptziel dieser Schrift ist es, zu untersuchen, was Gerechtigkeit wirklich ist. Deshalb trägt dieser Dialog den Untertitel Über Gerechtigkeit, Rechtschaffenheit. Die fundamentale These von Sokrates ist die, dass der rechtschaffene Mensch, der Rechtschaffenheit und Moral folgt, glücklich ist. Die Sichtweise, die die meisten Menschen haben, dass der rechtschaffene Mensch unglücklich sei, weil die anderen ihn vielleicht nicht gut behandeln, ist vollkommen falsch. Er sagt, eine moralische Person ist glücklich, wohingegen eine unmoralische Person unglücklich ist. Um dies zu beweisen, verwendet er eine brillante Idee. Er betrachtet eine Stadt als die Erweiterung eines Individuums und beginnt seine Untersuchung bei der Stadt, wo man den Begriff der Gerechtigkeit leichter untersuchen kann. Dann geht er zurück und definiert, was Gerechtigkeit beim Individuum bedeutet.
Lasst uns zuerst sehen, was Gerechtigkeit in den Städten bedeutet. Dann können wir es bei den Individuen untersuchen, indem wir die Widerspiegelung der größeren Einheit in den Zügen der kleineren sehen.
Platon teilt die Gesellschaft in drei Klassen ein: Philosophen-Herrscher, Krieger und die arbeitende Klasse, das heißt Händler, Landarbeiter, Handwerker, Bauarbeiter, Angestellte, Diener. Diese Unterteilung gleicht dem Prinzip des Varnadharma im Hinduismus, das heißt den vier Klassen: Brahmanas, Kshatriyas, Vaishyas und Sudras. Die Philosophen entsprechen den Brahmanen, die Krieger den Kshatriyas, die arbeitende Klasse den Vaishyas und Sudras. Einen Beruf nach eigenem Wunsch und Fähigkeit zu wählen, ist eine allgemeine Erscheinung in den zivilisierten Gesellschaften. In der Purusha Sukta im Rigveda wird das Varnadharma in höchst poetischer und symbolischer Sprache beschrieben.
Die Brahmanen kamen aus dem Gesicht von Purusha, die Kshatriyas aus seinen Armen, die Vaishyas aus seinen Lenden, die Sudras aus seinen Füßen.
In diesen Versen werden die Gesellschaftsklassen beschrieben als Glieder am Körper Gottes. Die Hände und Füße sind genauso wichtig wie die Lenden und der Kopf. Wenn es Streit unter den verschiedenen Klassen gibt, welche überlegen sei, dann wird das ganze soziale Gefüge leiden. Dann gibt es Disharmonie, Spaltung und Zwietracht. Jede Person hat eine bedeutende Fähigkeit und eine besondere Weise, zum Wohl der gesamten Gemeinschaft beizutragen. Sie, er soll diese Funktion ausführen, ohne sich in die Domänen der anderen einzumischen. Wenn alle Individuen sich nach diesem Prinzip richten und mit ihren Mitbürgern in Liebe und gegenseitigem Verständnis kooperieren, dann wird Harmonie, Einheit und Glück in der Gesellschaft herrschen. Das soziale Gebäude ist auf dem Prinzip von rechter Verteilung und Erfüllung der eigenen Pflicht aufgebaut. Um dies zu erreichen, sollte jede Klasse entsprechend ihrer Natur mit einer fundamentalen Tugend ausgestattet sein. Die Philosophen, die die Pflicht haben, die Könige zu leiten oder selbst Könige zu sein, sollten mit Weisheit und Unterscheidungsfähigkeit ausgestattet sein. Die Krieger, die die Herrschenden unterstützen und die Gesellschaft schützen, sollten mit der Tugend der Tapferkeit ausgestattet sein. Tapferkeit ist die Fähigkeit, unter allen Umständen eine wahre und gesetzestreue Vorstellung zu haben, was richtig und was falsch ist. Kein Vergnügen, kein Schmerz, keine Furcht und kein Verlangen können die Prinzipien ändern, die die idealen Krieger tief in ihren Herzen bewahren und die sie durch die richtige spirituelle und physische Ausbildung entwickelt haben. Die arbeitende Klasse sollte mit der Tugend der Selbstdisziplin ausgestattet sein. Selbstdisziplin ist die Kontrolle über die sinnlichen Freuden und Verlangen. Schließlich wird Gerechtigkeit definiert als der Zustand, in dem jede der drei Klassen ihre eigene Funktion ausführt und ihrer eigenen Beschäftigung in der Gesellschaft nachgeht. In der Bhagavad Gita wird gesagt:
Die eigene Pflicht unvollkommen wahrzunehmen ist besser als die eines anderen vollkommen wahrzunehmen. Lieber den Tod in der eigenen Pflicht. Die Pflicht des anderen ist voller Furcht.
Wie zuvor erwähnt, kommt das Wort Nomos in der Ökonomie von dem Wort Nemein, welches verteilen bedeutet. Also kann man soziale Ökonomie definieren als die Verteilung der Pflichten in einer Gesellschaft, beruhend auf den Fertigkeiten, Fähigkeiten und Disposition einer Person, was nach Platon gleichbedeutend mit Gerechtigkeit in einer Gesellschaft ist. Parallel zu den drei Klassen in der Gesellschaft gibt es drei Teile im Individuum. Der erste ist der rationale Teil, das Gewissen oder der Intellekt, der die Kapazität hat, zwischen richtig und falsch, zwischen wahr und unwahr, zwischen beständig und vorübergehend zu unterscheiden. Der zweite ist die Willenskraft des Verstandes, welche ein Hilfsmittel des Intellekts ist, es sei denn, er ist korrumpiert durch schlechte Erziehung. Der dritte Teil ist der Verlangende, das heißt der Körper, der Lust, Hunger und Durst verspürt und generell durch Verlangen und sinnliches Vergnügen erregt ist. Diese drei Teile mögen mit den Gunas korrespondieren. Sattva korrespondiert mit dem rationalen Teil, Rajas mit der Willenskraft und Tamas mit dem Teil, der nach Vergnügen und Untätigkeit verlangt. Die gleichen Tugenden, die in den drei Klassen in der Gesellschaft vorhanden sein sollten, sollten auch in den drei Teilen des Individuums vorhanden sein. Weisheit ist die Tugend des rationalen Teils. Sie hat das Recht zu herrschen und sich um das Ganze des menschlichen Wesens zu kümmern. Der Verstand sollte ihr Assistent und Verbündeter und daher mit Tapferkeit und Willenskraft ausgestattet sein. Selbstdisziplin sollte die Tugend des Körpers sein, der wiederum dem Gewissen und der Willenskraft gehorchen sollte. In gleicher Weise wie soziale Gerechtigkeit definiert war, dass nämlich jedes Glied der Gesellschaft seine eigenen Pflichten erfüllt, wird individuelles rechtes Handeln definiert als die Erfüllung der eigenen Pflicht eines jeden Teiles. Rechtes Handeln wird nicht bezogen auf die äußeren Aktivitäten des Menschen, sondern seine Sphäre ist die innere Aktivität einer Person. Es bedeutet, die eigenen Seelenteile nicht die Arbeit tun zu lassen, die nicht die eigene ist, oder sich in die Arbeit von jemand anderen einzumischen. Man muss sein eigenes Haus in Ordnung bringen und sein eigener Meister und Freund werden. Man muss die drei Teile der eigenen Seele in Einklang bringen, als ob sie die drei Grundtöne einer Oktave wären, tief, hoch und mittel, und eine Harmonie daraus kreieren und sich aus dem Vielen zu einem machen, selbstdiszipliniert und innerlich ausgewogen. Innere Rechtschaffenheit ist die Harmonie und Zusammenklang der drei Teile des Individuums unter der Herrschaft des Gewissens. Dies ist genau das, was Swami oft rät.
Der Körper ist wie eine Wasserblase, der Verstand wie ein verrückter Affe. Folge nicht dem Körper, folge nicht dem Verstand, folge dem Gewissen.
Die Einheit von Individuum und Gesellschaft kann durch die geeignete Erziehung erreicht werden, die Platon detailliert erklärt. Dieses Erziehungsprogramm vermittelt den jungen Studenten die Werte der Wahrhaftigkeit, Selbstdisziplin, Mut, Furchtlosigkeit vor dem Tod, Gleichmut, Tapferkeit, Gehorsam, Ausdauer, Standfestigkeit, Hingabe an Gott. So erzogen wird der Mensch zu einem wahren Philosophen, vorbereitet zum Führer der Gesellschaft. Darüber hinaus betont Platon, dass die einzige Lösung für politische und persönliche Schwierigkeiten die ist, dass Philosophen zu Königen werden und Herrscher zu wahren Philosophen. Wahre Philosophen sind die, die das erkennen, was permanent ist und unwandelbar, und nicht jene, die inmitten der Pluralität und Vielfalt verloren sind. Jene, die die Schönheit selbst schauen, hinter der Vielfalt der schönen Dinge, das eine hinter dem Vielen. Wahres Wissen ist das Wissen über das reine Sein, die Kenntnis der äußeren Dinge, die mit den Sinnen wahrgenommen werden, ist falsch und kann in keiner Weise Wissen genannt werden. Und die, die dieses falsche Wissen haben, können auch in keiner Weise Philosophen genannt werden. Der wahre Philosoph liebt das Studium, das die Wirklichkeit enthüllt, die ewig ist, jenseits von Entstehung und Zerstörung oder irgendeiner Veränderung. Er findet nichts Attraktiveres als die Wahrheit. Er sehnt sich nur nach spirituellem Vergnügen und hat nichts zu tun mit den Vergnügungen des Körpers und der Sinne. Er besitzt Selbstkontrolle und hat kein Interesse an Geld. Er besitzt Weite in der Vision und kontempliert über die Ewigkeit von Zeit. So misst er dem menschlichen Leben nicht viel Bedeutung bei und er fürchtet den Tod nicht. Er ist moralisch, sanft und hat gute Manieren. Er hat ein gutes Gedächtnis und einen Sinn für Proportionen und Eleganz. Der wahre Philosoph ist ein wahrer Liebhaber der Weisheit und er ist geboren, nach dem reinen Sein zu streben, ohne gebunden zu sein an die Vielfalt all dieser äußeren Dinge, die als real angenommen werden. Er geht voran mit intensiver und steter Liebe in seinem Herzen, bis er mit dem Wesen selbst vereint ist, mit dem Teil seiner Seele, der verwandt mit ihm ist. Und wenn er mit ihm vereint ist, dann werden Intelligenz und Wahrheit geboren. Er hat das wahre Wissen erlangt und lebt ein wahres Leben, für immer befreit von den Schmerzen der Wiedergeburt. Nachdem die Tugenden der wahren Philosophen aufgezählt worden sind, führt uns Platon zu dem äußersten Ziel, welches das Wissen um die Güte ist. Rechtschaffenheit, Tapferkeit, Selbstkontrolle und all die anderen Tugenden sind fürwahr sehr wichtig, aber es gibt noch etwas Höheres, das ist die Idee der Güte. Das Gute, das wie die Sonne ist, deren Strahlen die anderen Tugenden sind. Es macht überhaupt keinen Sinn, von allem Expertenwissen zu haben, aber das Wissen über die Güte nicht. Es bringt keinen Vorteil, alles auf dieser Welt zu besitzen, nur die Güte nicht. Güte ist das, wonach sich jede Seele sehnt und das sie mit aller Anstrengung erwerben will. Viele Menschen bleiben darüber in der Dunkelheit, aber Platon betont, dass man nicht zulassen kann, dass die besten Mitglieder der Gesellschaft, die, denen alles anvertraut ist, gleichermaßen in der Dunkelheit sind. Um ein klares Verständnis zu geben, was Güte ist, benutzt Platon das Höhlengleichnis. Er sagt: Stellt euch Menschen vor, die in einer unterirdischen Höhle leben. Am fernen Ende der Höhle befindet sich ein Eingang, der in die äußere Welt führt. Sie befinden sich schon seit ihrer Kindheit darin und ihre Beine und Hälse sind so angebunden, dass sie immer auf der gleichen Stelle sitzen müssen, was ihnen nur erlaubt, geradeaus zu schauen und nicht gestattet, den Kopf zu drehen. In der Höhle, in größerer Entfernung über ihnen, brennt ein Feuer. Und zwischen dem Feuer und den Gefangenen führt eine Straße aufwärts, an der sich eine niedrige Mauer befindet. Stellt euch nun noch vor, dass jenseits der Mauer Menschen sind, die verschiedenste Gegenstände herumtragen, die über die Mauer herausragen. Einige dieser Menschen sprechen, andere sind stumm. Glaubt ihr, dass diese Gefangenen etwas anderes von sich selbst oder den anderen oder den Gegenständen sehen als die Schatten, die der Feuerschein auf die ihnen gegenüberliegende Wand wirft, da sie ja gezwungen sind, zeitlebens den Kopf nicht zu drehen. Wenn sie nun miteinander sprechen könnten, glaubt ihr nicht, dass ihre Worte das Vorbeigetragene, das sie gesehen haben, benennen würden? Und wenn ihr Kerker einen Widerhall hätte, glaubt ihr nicht, wenn einer der Vorübergehenden spräche, sie meinen würden, dass der Klang von den vorübergehenden Schatten herkäme? Alles in allem würden die Schatten jener Gegenstände die einzige Realität darstellen, die diese Menschen kennen. Was würde geschehen, wenn sie von ihren Fesseln befreit und von ihrer Unwissenheit geheilt würden? Stellt euch vor, dass einer von ihnen plötzlich aufstehen, seinen Kopf drehen, zum Feuer hinübergehen und nachschauen würde. Es tut ihm zu weh, all dies zu tun, und er ist zu benommen, um fähig zu sein, all die Gegenstände auszumachen, auf deren Schatten er vorher geschaut hatte. Und wenn jemand ihm erzählen würde, dass das, was er die ganze Zeit gesehen hat, keine Substanz hätte, und dass er jetzt genauer sehe, was glaubt ihr, was seine Reaktion wäre? Und wenn man ihm irgendeinen der vorüberziehenden Gegenstände zeigte und er gefragt würde, was sie seien, wäre er sehr verwirrt. Er würde denken, dass in dem, was er vorher gesehen hatte, mehr Realität steckte als in dem, was er nun sieht. Und wenn man ihn zwingen würde, ins Feuer zu schauen, würde das seinen Augen wehtun und er würde sich abwenden und zu den Schatten zurücklaufen. Er würde denken, dass die Schatten klarer sind als die realen Gegenstände. Und wenn ihn jemand mit Gewalt betäuben und in die Sonne hinauszerren würde, wäre er nicht in der Lage, auch nur ein einziges der realen Dinge zu sehen, weil seine Augen von den Sonnenstrahlen überwältigt wären. Er wäre nicht in der Lage, die Dinge auf der Erde zu sehen, bis er sich nicht an das Sonnenlicht gewöhnt hätte. Zunächst wären es nur Schatten, die er am leichtesten erkennen würde. Dann würde er zu Spiegelbildern im Wasser weitergehen und später wäre er dann in der Lage, die eigentlichen Dinge selbst zu sehen. Als nächstes würde er die Augen auf den Himmel richten, leichter natürlich des Nachts, und er würde das Licht der Sterne und das des Mondes anschauen. Und erst zum Schluss wäre es ihm dann möglich zu unterscheiden und die Augen bei Tageslicht auf die Sonne zu richten. Danach würde er begreifen, dass die Sonne der Ursprung der Jahreszeiten und des Jahreszyklus ist, dass die ganze sichtbare Welt mit ihr zusammenhängt und dass alles, was er gesehen hatte, durch die Sonne hervorgerufen wird. Und wenn er sich die Höhle, in der er ursprünglich gelebt hatte, und seine früheren Mitgefangenen ins Gedächtnis zurückriefe, würde er sich über seine neue Lage freuen und jene bedauern. Und wenn er wieder in sein unterirdisches Verlies zurückginge, sich auf den gleichen Platz setzte, würden seine Augen wegen des plötzlichen Wechsels aus dem Sonnenlicht von der Dunkelheit überwältigt werden. Und wenn er wieder in der Begutachtung jener Schatten mit jenen wetteifern würde, die immer dort gefangen gewesen waren, würden sie ihn auslachen. Sie würden sagen, dass er von seiner Reise nach oben mit verdorbenen Augen zurückgekehrt sei und dass es sich nicht lohne, auch nur zu versuchen, dort hinaufzukommen. Und wenn jemand versuchen würde, sie zu befreien und nach oben zu bringen, würden sie ihn ergreifen, wenn sie könnten, und ihn töten. Dieses Gleichnis müsst ihr aber nun auf das übertragen, was wir vorher besprochen haben. Der für uns sichtbare Teil sollte gleichgesetzt werden mit dem Höhlengefängnis, dem Feuerschein dort und dem Sonnenlicht. Ihr solltet die Reise nach oben und den Anblick der Dinge auf der Erde als das Aufsteigen des Geistes in die spirituelle Welt betrachten. Das Letzte, was man im spirituellen Reich sieht, ist das an sich Gute und der Anblick des Guten führt zu der Erkenntnis, dass dieses für alles, was gut und richtig ist, verantwortlich ist. In der sichtbaren Welt ist das Gute der Hervorbringer des Lichts und die Quelle des Lichts. Und im geistigen Reich ist das Gute die Quelle und der Spender der Wahrheit und des Wissens. Sein Anblick ist die Grundvoraussetzung für rechtes Handeln, sei es nun in eigenen oder öffentlichen Angelegenheiten. Das Ziel des Philosophen ist, das Prinzip der Güte zu erkennen, das Gute schlechthin. Dies ist das höchste Ziel innerer und äußerer Rechtschaffenheit, das heißt individueller und sozialer Ökonomie. Heute wird Ökonomie nur als Hilfsmittel für die Produktion und Distribution vieler materieller Güter angesehen. Jedoch sollte die Ökonomie, wie zuvor dargelegt, auf Güte aus sein, das gemeinsame Gute hinter den vielen. Das sollte ebenfalls das Ziel von Erziehung sein. Erziehung bedeutet nicht, Erkenntnis in eine Seele zu pfropfen. Wenn keine Erkenntnis in der Seele sei, so als setze man Licht in blinde Augen ein. Die Fähigkeit zur Erkenntnis ist in jeder Seele vorhanden, und so wie sich ein Auge von der Dunkelheit zum Licht hinwendet, so muss sich die Seele von der Welt des Werdenden zum Seienden selbst zuwenden, bis sie fähig ist, das Glänzendste unter dem Seienden, das wir das Gute an sich nennen, sehen zu können. Das sollte Erziehung sein, die Kunst der Orientierung. Erzieher sollten die einfachsten und wirkungsvollsten Methoden entwickeln, um den Geist zum Licht hinzuwenden. Das Sehen soll nicht eingepflanzt werden, denn es besitzt schon diese Fähigkeiten, sondern seine Ausrichtung sollte korrigiert werden, weil es jetzt noch nicht die richtige Blickrichtung hat.
Damit, liebe Hörerinnen und Hörer, wollen wir an dieser Stelle erst einmal eine Pause machen. Denn es ist viel anspruchsvoller Stoff und nicht jede und jeder von Ihnen hat in der Schule Platon so intensiv vermittelt bekommen, um diesem Text leicht folgen zu können. Aber wir haben ja zum Glück noch das Manuskript von George Bebedelis, so dass Sie den Text zusätzlich nachlesen können. Oder auch parallel zum Gehörten. Der Text dieser Sendung ist erschienen in der Sprache des Herzens in den Monaten Februar und März 2023. In einer der nächsten Sendungen werden wir dieses Thema fortsetzen. Der Sprecher war Bodo Grimm. Im Namen des gesamten Radioteams verabschiedet sich für heute Ihre Evelyn Seliger.